Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Unter dem Titel Ansturm gegen die Grenze liest Bodo Primus nun wieder aus den Tagebüchern von Franz Kafka, heute den sechsten und vorletzten Abschnitt. Wir sind im Jahr 1914 angekommen. Nach der allgemeinen Mobilmachung beginnt Anfang August 1914 der Erste Weltkrieg. Kafkas Anmerkungen zum Kriegsbeginn und zur weit verbreiteten Kriegshysterie und Euphorie dieser Tage sind spärlich, aber deutlich von Widerwillen und Ekel bestimmt. Am 12. Juli 1914 hat Kafka seine Verlobung mit Felice Bauer gelöst. Fast wie eine Antwort auf dieses Ereignis mutet an, dass er wenig später, am 10. August 1914, mit der Arbeit an dem Roman »Der Prozess« beginnt. Der Ort der Entlobung, das Berliner Hotel Askanischer Hof, wird im Tagebuch »Gerichtshof« genannt und das Geschehen selbst wird ein Gericht. Der schon früh geäußerte Gedanke, er werde mit seinem Schreibzwang Felice immer betrügen, findet gewissermaßen seine Bestätigung im neuerlichen Schreibversuch. In der kleinen Erzählung »Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande« heißt es einmal, »Der Standpunkt der Kunst und des Lebens ist auch im Künstler selber ein verschiedener.« Der Satz fasst zusammen, was die Tagebuchaufzeichnungen der nächsten Monate beständig widerspiegeln. Das Schwanken der Arbeit, die Selbstzweifel, die endlosen Quälereien beim Schreiben. Der Prozessroman, den Kafka schwankend zwischen dem Glücksgefühl des Gelingens und dem Eingeständnis immer neuen Scheiterns sich abgerungen hat, wird endgültig aufgegeben. Der Oktober 1914 war, während eines kurzen Urlaubs, Kafkas beste Schaffenszeit. In 14 Tagen entsteht neben der Arbeit im Roman die Erzählung »In der Strafkolonie«. Kafka attestiert sich selbst »gute Arbeit«. Dann aber notiert er mit bitterer Ironie »vollständiges Begreifen meiner Lage«. Hören Sie bitte wieder Bodo Primus.
31. Juli 1914. Ich habe keine Zeit. Es ist allgemeine Mobilisierung. K und P sind einberufen. Jetzt bekomme ich den Lohn des Alleinseins. Es ist allerdings kaum ein Lohn. Alleinsein bringt nur Strafen. Immerhin, ich bin wenig berührt von allem Elend und entschlossener als jemals. Nachmittags werde ich in der Fabrik sein müssen. Wohnen werde ich nicht zu Hause, denn E mit den zwei Kindern übersiedelt zu uns. Aber schreiben werde ich trotz alledem. Unbedingt. Es ist mein Kampf um Selbsterhaltung. 1. August. K. zur Bahn begleitet. Im Büro die Verwandten rundherum. Lust, zu Walli zu fahren. 2. August. Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. Nachmittag Schwimmschule. 3. August. Allein in der Wohnung meiner Schwester. Sie liegt tiefer als mein Zimmer. Es ist auch eine abseits gelegene Gasse, daher lautes Gerede der Nachbarn unten vor den Türen. Auch Pfeifen. Sonst vollendete Einsamkeit. Keine ersehnte Ehefrau öffnet die Tür. In einem Monat hätte ich heiraten sollen. Ein schmerzhaftes Wort. Wie du es wolltest, so hast du es. Man steht an der Wand schmerzhaft festgedrückt, senkt furchtsam den Blick, um die Hand zu sehen, die drückt, und erkennt mit einem neuen Schmerz, der den alten vergessen macht, die eigene verkrümmte Hand, die mit einer Kraft, die sie für gute Arbeit niemals hatte, dich hält. Man hebt den Kopf, fühlt wieder den ersten Schmerz, senkt wieder den Blick und hört mit diesem Auf und Ab nicht auf. 4. August. Ich habe dem Hausherrn, als ich die Wohnung für mich mietete, wahrscheinlich ein Schriftstück unterschrieben, in dem ich mich zu einer zweijährigen oder gar sechsjährigen Miete verpflichtet habe. Jetzt stellt er die Forderung aus diesem Vertrag. Die Dummheit, oder besser allgemeine und endgültige Wehrlosigkeit, die mein Verhalten zeigt. In den Fluss gleiten. Dieses Gleiten kommt mir wahrscheinlich deshalb so wünschenswert vor, weil es mich an Geschobenwerden erinnert. 6. August. Die Artillerie, die über den Graben zog. Blumen, Heil und Nazda-Rufe. Das krampfhaft stille, erstaunte, aufmerksame, schwarze und schwarzäugige Gesicht. Ich bin zerrüttet statt erholt. Ein leeres Gefäß. Noch ganz und schon unter Scherben. Oder schon Scherbe und noch unter den Ganzen. Voll Lüge, Hass und Neid. Voll Unfähigkeit, Dummheit, Begriffsstutzigkeit. Voll Faulheit, Schwäche und Wehrlosigkeit. 31 Jahre alt. Ich sah zwei Ökonomen auf Ottlers Bild. Junge, frische Leute, die etwas wissen und kräftig genug sind, es mitten unter den notwendigerweise ein wenig Widerstand leistenden Menschen anzuwenden. Einer führt die schönen Pferde, der andere liegt im Gras und lässt die Zungenspitze in dem sonst unbeweglichen und unbedingt vertrauenswürdigen Gesicht zwischen den Lippen spielen. Ich entdecke in mir nichts als Kleinlichkeit, Entschlussunfähigkeit, Neid und Hass gegen die Kämpfenden, denen ich mit Leidenschaft alles Böse wünsche. Von der Literatur aus gesehen ist mein Schicksal sehr einfach. Der Sinn für die Darstellung meines traumhaften inneren Lebens hat alles andere ins Nebensächliche gerückt. Und es ist in einer schrecklichen Weise verkümmert und hört nicht auf zu verkümmern. Nichts anderes kann mich jemals zufriedenstellen. Nun ist aber meine Kraft für jene Darstellung ganz unberechenbar. Vielleicht ist sie schon für immer verschwunden. Vielleicht kommt sie noch einmal über mich. Meine Lebensumstände sind ihr allerdings nicht günstig. So schwanke ich also, fliege unaufhörlich zur Spitze des Berges, kann mich aber kaum einen Augenblick oben erhalten. Andere schwanken auch, aber in unteren Gegenden, mit stärkeren Kräften. Drohen sie zu fallen, so fängt sie der Verwandte auf, der zu diesem Zweck neben ihnen geht. Ich aber schwanke dort oben. Es ist leider kein Tod, aber die ewigen Qualen des Sterbens. Patriotischer Umzug, Rede des Bürgermeisters. Dann verschwinden, dann hervorkommen und der deutsche Ausruf, es lebe unser geliebter Monarch, hoch. Ich stehe dabei mit meinem bösen Blick. Diese Umzüge sind eine der widerlichsten Begleiterscheinungen des Krieges. Ausgehend von jüdischen Handelsleuten, die einmal deutsch, einmal tschechisch sind, es sich zwar eingestehen, niemals aber so laut herausschreien dürfen wie jetzt. Natürlich reißen sie manchen mit. Organisiert war es gut. Es soll sich jeden Abend wiederholen. Morgen Sonntag zweimal. 15. August. Ich schreibe seit ein paar Tagen. Möchte es sich halten. So ganz geschützt und in die Arbeit eingekrochen, wie ich es vor 2 Jahren war, bin ich heute nicht. Immerhin habe ich doch einen Sinn bekommen. Mein regelmäßiges, leeres, junggesellenmäßiges Leben hat eine Rechtfertigung. Ich kann wieder ein Zwiegespräch mit mir führen und starre nicht so in vollständige Leere. Nur auf diesem Wege gibt es für mich eine Besserung. 21. August. Mit solchen Hoffnungen angefangen und von allen 3 Geschichten zurückgeworfen, heute am stärksten. Vielleicht ist es richtig, dass die russische Geschichte nur immer nach dem Prozess gearbeitet werden durfte. In dieser lächerlichen Hoffnung, die sich offenbar nur auf eine mechanische Fantasie stützt, fange ich wieder den Prozess an. Ganz nutzlos war es nicht. 29. August. Schluss eines Kapitels misslungen. Ein anderes, schön begonnenes Kapitel werde ich kaum oder vielmehr ganz bestimmt nicht so schön weiterführen können, während es mir damals in der Nacht sicher gelungen wäre. Ich darf mich aber nicht verlassen. Ich bin ganz allein. 30. August. Kalt und leer. Ich fühle allzu sehr die Grenzen meiner Fähigkeit, die, wenn ich nicht vollständig ergriffen bin, zweifellos nur eng gezogen sind. Und ich glaube, selbst im Ergriffensein nur in diese engen Grenzen gezogen zu werden, die ich dann allerdings nicht fühle, da ich gezogen werde. Trotzdem ist in diesen Grenzen Raum zum Leben, und dafür werde ich sie wohl bis zur Verächtlichkeit ausnützen. 13. September. Wieder kaum 2 Seiten. Zuerst dachte ich Traurigkeit über die österreichischen Niederlagen und die Angst vor der Zukunft, Eine Angst, die mir im Grunde lächerlich infam vorkommt, werden mich überhaupt am Schreiben hindern. Das war es nicht. Nur ein Dumpfsein, das immer wieder kommt und immer wieder überwunden werden muss. Für die Traurigkeit selbst ist außerhalb des Schreibens Zeit genug. Die Gedankengänge, die sich an den Krieg knüpfen, sind in der quälenden Art, mit der sie mich in den verschiedensten Richtungen zerfressen, ähnlich den alten Sorgen wegen F. Ich bin unfähig, Sorgen zu tragen und bin vielleicht dazu gemacht, an Sorgen zugrunde zu gehen. Wenn ich genug geschwächt bin, und das muss nicht sehr lange dauern, wird vielleicht die kleinste Sorge genügen, um mich auseinanderzutreiben. In dieser Aussicht kann ich allerdings auch die Möglichkeit finden, das Unglück möglichst lange hinauszuschieben. Ich habe zwar mit aller Kraft Anwendung einer damals verhältnismäßig noch wenig geschwächten Natur wenig gegen die Sorgen wegen F ausgerichtet, aber ich hatte damals nur in der Anfangszeit die große Hilfe des Schreibens, die ich mir jetzt nicht mehr entreißen lassen will. 7. Oktober. Ich habe mir eine Woche Urlaub genommen, um den Roman vorwärts zu treiben. Es ist bis heute, heute ist Mittwochnacht, Montag geht mein Urlaub zu Ende, misslungen. Ich habe wenig und schwächlich geschrieben. Allerdings war ich schon in der vorigen Woche im Niedergang. Dass es aber so schlimm werden würde, konnte ich nicht voraussehen. Erlauben diese 3 Tage schon Schlüsse darauf, dass ich nicht würdig bin, ohne Büro zu leben? 15. Oktober. 14 Tage gute Arbeit. Zum Teil vollständiges Begreifen meiner Lage. Das Tagebuch ein wenig durchgeblättert. Eine Art Ahnung der Organisation eines solchen Lebens bekommen. 21. Oktober. Seit 4 Tagen fast nichts gearbeitet. Immer nur eine Stunde und nur ein paar Zeilen. Aber besser geschlafen. Kopfschmerzen dadurch fast verloren. 25. Oktober. Fast vollständiges Stocken der Arbeit. Das, was geschrieben wird, scheint nichts Selbstständiges, sondern der Widerschein guter, früherer Arbeit. 1. November. Gestern nach langer Zeit ein gutes Stück vorwärts gekommen. Heute wieder fast nichts. Die 14 Tage seit meinem Urlaub sind fast gänzlich verloren. Viel Selbstzufriedenheit während des ganzen Tags und jetzt vollständiges Versagen bei der Arbeit. Und es ist nicht einmal Versagen. Ich sehe die Aufgabe und den Weg zu ihr. Ich müsste nur irgendwelche dünnen Hindernisse durchstoßen und kann es nicht. 3. November. Nachmittag Brief an E. Eine Geschichte, der blinde Gast von Pick durchgesehen und Verbesserungen notiert. Ein wenig Strindberg gelesen. Dann nicht geschlafen. Um 8:30 zu Hause, 10 Uhr zurück. Aus Angst vor Kopfschmerzen, die schon beginnen, und weil ich auch in der Nacht sehr wenig geschlafen hatte, nichts mehr gearbeitet. Zum Teil auch deshalb, weil ich mich fürchtete, eine gestern geschriebene, erträgliche Stelle zu verderben. Der 4. Tag seit August, an dem ich gar nichts geschrieben habe. Schuld sind die Briefe. Ich werde versuchen, gar keine oder nur ganz kurze Briefe zu schreiben. Wie befangen ich jetzt auch bin und wie es mich herumwirft. Gestern Abend der überglückliche Zustand, nachdem ich einige Zeilen von Jam gelesen hatte, mit dem ich sonst nichts zu tun habe, dessen Französisch aber, es handelte sich um einen Besuch bei einem befreundeten Dichter, so stark auf mich wirkte. 12. November. Die Eltern, die Dankbarkeit von ihren Kindern erwarten, es gibt sogar solche, die sie fordern, sind wie Wucherer. Sie riskieren gern das Kapital, wenn sie nur die Zinsen bekommen. 30. November. Ich kann nicht mehr weiterschreiben. Ich bin an der endgültigen Grenze, vor der ich vielleicht wieder jahrelang sitzen soll. Um dann vielleicht wieder eine neue, wieder unfertig bleibende Geschichte anzufangen. Diese Bestimmung verfolgt mich. Ich bin auch wieder kalt und sinnlos. Nur die greisenhafte Liebe für die vollständige Ruhe ist geblieben. 2. Dezember. Nachmittag bei Werfel mit Max und Pick. In der Strafkolonie vorgelesen, nicht ganz unzufrieden, bis auf die überdeutlichen, unverwischbaren Fehler. Werfel las Gedichte und zwei Akte aus Esther, Kaiserin von Persien. Die Akte fortreißend. Ich lasse mich aber leicht verwirren. Die Aussetzungen und Vergleiche, die Max, der nicht ganz mit dem Stück zufrieden ist, vorbringt, stören mich. Und ich halte das Stück in der Erinnerung bei weitem nicht mehr so in der Gesamtheit fest, wie während des Zuhörens, als es über mich herfiel. Erinnerung an die Jargonschauspieler. Wes schöne Schwestern. Die Ältere lehnt am Sessel, schaut seitwärts öfter in den Spiegel, zeigt, doch schon genügend von meinen Augen verschlungen, mit einem Finger leicht auf eine Brosche, die mitten auf ihrer Bluse eingesteckt ist. Es ist eine ausgeschnittene, dunkelblaue Bluse. Der Blusenausschnitt ist mit Tüll gefüllt. Wiederholte Erzählung einer Szene im Theater. Offiziere, die während Kabale und Liebe häufig untereinander laut die Bemerkung machten, Speckbacher macht Figur, womit sie einen Offizier meinten, der an der Wand einer Loge lehnte. Ergebnis des Tages, schon vor Werfel, unbedingt weiterarbeiten. Traurig, dass es heute nicht möglich ist, denn ich bin müde und habe Kopfschmerzen, hatte sie auch andeutungsweise Vormittag im Büro. Unbedingt weiterarbeiten, es muss möglich sein. Trotz Schlaflosigkeit und Büro. 8. Dezember. Gestern zum ersten Mal seit längerer Zeit in zweifelloser Fähigkeit zu guter Arbeit. Und doch nur die erste Seite des Mutterkapitels geschrieben, da ich schon zwei Nächte fast gar nicht geschlafen hatte, da sich schon am Morgen Kopfschmerzen gezeigt hatten und da ich vor dem nächsten Tag allzu große Angst hatte. Wieder eingesehen, dass alles bruchstückweise und nicht im Laufe des größten Teiles der Nacht oder gar in ihrer Gänze niedergeschriebene minderwertig ist und dass ich zu diesem Minderwertigen durch meine Lebensverhältnisse verurteilt bin. 9. Dezember. Mit E.K. aus Chicago beisammen. Er ist fast rührend. Beschreibung seines ruhigen Lebens. Von 8 bis 5:30 im Warenhaus. Durchsicht der Versendungen in der Wirkwarenabteilung. $15 wöchentlich. 14 Tage Urlaub, davon eine Woche mit Gehalt. Nach 5 Jahren die ganzen 14 Tage Gehalt. Eine Zeit lang, als in der Wirkwarenabteilung wenig zu tun war, hat er in der Fahrräderabteilung ausgeholfen. 300 Räder pro Tag werden verkauft. Ein Engros-Geschäft mit 10.000 Angestellten. Anwerbung der Kunden geschieht nur durch Katalogversendung. Die Amerikaner wechseln gerne die Posten. Im Sommer drängen sie sich überhaupt nicht sehr zur Arbeit. Er aber wechselt nicht gern. Er sieht nicht den Vorteil dessen ein. Man verliert dabei Zeit und Geld. Er war bisher in 2 Posten, in jedem 5 Jahre und wird, wenn er zurückkommt, er hat unbeschränkten Urlaub, wieder in den gleichen Posten eintreten. Man kann ihn immer brauchen, allerdings auch immer entbehren. Abends ist er meistens zu Hause, eine Skatpartie mit Bekannten, zur Zerstreuung einmal eine Stunde im Kino, im Sommer ein Spaziergang, Sonntag eine Fahrt auf dem See. Vor dem Heiraten hütet er sich, trotzdem er schon 34 Jahre alt ist. Denn die Amerikanerinnen heiraten oft nur, um sich scheiden zu lassen, was für sie sehr einfach, für den Mann aber sehr teuer ist. 13. Dezember. Statt zu arbeiten, ich habe nur eine Seite geschrieben. Exegese der Legende, in fertigen Kapiteln gelesen und sie zum Teil gut gefunden. Immer im Bewusstsein, dass jedes Zufriedenheits- und Glücksgefühl, wie ich es zum Beispiel besonders der Legende gegenüber habe, bezahlt werden muss. Und zwar, um niemals Erholung zu gönnen, im Nachhinein bezahlt werden muss. Letzthin bei Felix. Auf dem Nachhauseweg sagte ich Max, dass ich auf dem Sterbebett, vorausgesetzt, dass die Schmerzen nicht zu groß sind, sehr zufrieden sein werde. Ich vergaß hinzuzufügen und habe es später mit Absicht unterlassen, dass das Beste, was ich geschrieben habe, in dieser Fähigkeit, zufrieden sterben zu können, seinen Grund hat. An allen diesen guten und stark überzeugenden Stellen handelt es sich immer darum, dass jemand stirbt, dass es ihm schwer wird, dass darin für ihn ein Unrecht und wenigstens eine Härte liegt und dass das für den Leser, wenigstens meiner Meinung nach, rührend wird. Für mich aber, der ich glaube, auf dem Sterbebett zufrieden sein zu können, sind solche Schilderungen im Geheimen ein Spiel. Ich freue mich ja, in dem Sterbenden zu sterben, nütze daher mit Berechnung die auf den Tod gesammelte Aufmerksamkeit des Lesers aus, bin bei viel klarerem Verstande als er, von dem ich annehme, dass er auf dem Sterbebett klagen wird. Und meine Klage ist daher möglichst vollkommen, bricht auch nicht etwa plötzlich ab wie wirkliche Klage, sondern verläuft schön und rein. Es ist so, wie ich der Mutter gegenüber immer über Leiden mich beklagte, die bei weitem nicht so groß waren, wie die Klage glauben ließ. Gegenüber der Mutter brauchte ich allerdings nicht so viel Kunstaufwand wie gegenüber dem Leser. 14. Dezember. Jämmerliches Vorwärtskriechen der Arbeit. Vielleicht an ihrer wichtigsten Stelle, dort, wo eine gute Nacht so notwendig wäre. 31. Dezember. Seit August gearbeitet. Im Allgemeinen nicht wenig und nicht schlecht, aber weder in ersterer noch in letzterer Hinsicht bis an die Grenzen meiner Fähigkeit, wie es hätte sein müssen. Besonders, da meine Fähigkeit aller Voraussicht nach Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Herzschwäche nicht mehr lange andauern wird. Geschrieben an Unfertigem. Der Prozess. Erinnerungen an die Kalderbahn. Der Dorfschullehrer. Der Unterstaatsanwalt. Und kleinere Anfänge. An Fertigem nur in der Strafkolonie. Und ein Kapitel des Verschollenen. Beides während des 14-tägigen Urlaubs. Ich weiß nicht, warum ich diese Übersicht mache. Es entspricht mir gar nicht. 17. Januar 1915. Eingesehen, dass ich die Zeit seit August durchaus nicht genügend ausgenützt habe. Die fortwährenden Versuche, durch viel Schlaf am Nachmittag die Fortsetzung der Arbeit bis tief in die Nacht zu ermöglichen, waren sinnlos. Denn ich konnte doch schon nach den ersten 14 Tagen sehen, dass es mir meine Nerven nicht erlauben, nach 1 Uhr schlafen zu gehen, denn dann schlafe ich überhaupt nicht mehr ein, der nächste Tag ist unerträglich und ich zerstöre mich. Ich bin also nachmittags zu lange gelegen, habe in der Nacht aber selten über 1 Uhr gearbeitet, immer aber frühestens gegen 11 Uhr angefangen. Das war falsch. Ich muss um 8 oder 9 Uhr anfangen. Die Nacht ist gewiss die beste Zeit, Urlaub, aber sie ist mir unzugänglich. 29. Januar. Wieder zu schreiben versucht, fast nutzlos. Letzte 2 Tage bald schlafen gegangen, um 10 Uhr, wie schon seit langer Zeit nicht. Freies Gefühl während des Tages, halbe Zufriedenheit, erhöhte Brauchbarkeit im Büro, Möglichkeit, mit Menschen zu reden. Jetzt starke Knieschmerzen. 30. Januar. Die alte Unfähigkeit. Kaum 10 Tage lang das Schreiben unterbrochen und schon ausgeworfen. Wieder stehen die großen Anstrengungen bevor. Es ist notwendig, förmlich unterzutauchen und schneller zu sinken als das vor einem Versinkende. 7. Februar. Vollständige Stockung. Endlose Quälereien. Bei einem gewissen Stande der Selbsterkenntnis und bei sonstigen für die Beobachtung günstigen Begleitumständen wird es regelmäßig geschehen müssen, dass man sich abscheulich findet. Jeder Maßstab des Guten, mögen die Meinungen darüber noch so verschieden sein, wird zu groß erscheinen. Man wird einsehen, dass man nichts anderes ist als ein Rattenloch elender Hintergedanken. Nicht die geringste Handlung wird von diesen Hintergedanken frei sein. Diese Hintergedanken werden so schmutzig sein, dass man sie im Zustand der Selbstbeobachtung nicht einmal wird durchdenken wollen, sondern sich von der Ferne mit ihrem Anblick begnügen wird. Es wird sich bei diesen Hintergedanken nicht etwa bloß um Eigennützigkeit handeln. Eigennützigkeit wird ihnen gegenüber als ein Ideal des Guten und Schönen erscheinen. Der Schmutz, den man finden wird, wird um seiner selbst willen da sein. Man wird erkennen, dass man triefend von dieser Belastung auf die Welt gekommen ist und durch sie unkenntlich oder allzu gut erkennbar wieder abgehen wird. Dieser Schmutz wird der unterste Boden sein, den man finden wird. Der unterste Boden wird nicht etwa Lava enthalten, sondern Schmutz. Er wird das Unterste und das Oberste sein. Und selbst die Zweifel der Selbstbeobachtung werden bald so schwach und selbstgefällig werden, wie das Schaukeln eines Schweines in der Jauche. September 13. Vorabend von Vaters Geburtstag. Neues Tagebuch. Es ist nicht so notwendig wie sonst. Unruhig muss ich mich nicht machen, unruhig bin ich genug. Aber zu welchem Ziel? Wann kommt es? Wie kann ein Herz, ein nicht ganz gesundes Herz, so viel Unzufriedenheit und so viel ununterbrochen zerrendes Verlangen ertragen? Die Zerstreutheit, die Gedächtnisschwäche, die Dummheit. 6. Oktober. Verschiedene Formen der Nervosität. Ich glaube, Lärm kann mich nicht mehr stören. Allerdings arbeite ich jetzt nicht. Allerdings, je tiefer man sich seine Grube gräbt, desto stiller wird es. Je weniger ängstlich man wird, desto stiller wird es. 25. Dezember. Gestern offen mit meinem Chef gesprochen, da ich durch den Entschluss zu sprechen und das Gelübde, nicht zurückzuweichen, 2 Stunden, allerdings unruhigen Schlafs in der vorgestrigen Nacht mir ermöglicht habe. 4 Möglichkeiten meinem Chef vorgelegt. Erstens, alles weiter belassen, wie in der letzten allerärgsten Marterwoche und mit Nervenfieber, Irrsinn oder sonst wie enden. 2. Urlaub nehmen. Will ich nicht, aus irgendeinem Pflichtgefühl. Es würde aber auch nicht helfen. 3. Kündigen. Kann ich jetzt nicht, meiner Eltern und der Fabrik wegen. 4. Bleibt nur Militärdienst. Antwort: 1 Woche Urlaub und Hämatogenkur, die der Chef gemeinsam mit mir machen will. Er selbst ist wahrscheinlich schwer krank. Ginge ich auch, wäre die Abteilung verwaist. Erleichterung, offen gesprochen zu haben. Zum ersten Male mit dem Wort Kündigung fast offiziell die Luft in der Anstalt erschüttert. Trotzdem heute kaum geschlafen. 20. April 1916. Ein Traum. 2 Gruppen von Männern kämpften miteinander. Die Gruppe, zu der ich gehörte, hatte einen Gegner, einen riesigen nackten Mann, gefangen. 5 von uns hielten ihn, einer beim Kopf, je 2 bei den Armen und Beinen. Leider hatten wir kein Messer, ihn zu erstechen. Wir fragten in der Runde eilig, ob ein Messer da sei, keiner hatte eines. Da aber aus irgendeinem Grunde keine Zeit zu verlieren war und in der Nähe ein Ofen stand, dessen ungewöhnlich große, gusseiserne Ofentüre rot glühend war, schleppten wir den Mann hin, näherten einen Fuß des Mannes der Ofentüre, bis er zu rauchen begann, zogen ihn dann wieder zurück und ließen ihn ausdampfen, um ihn bald neuerlich zu nähern. So trieben wir es gleichförmig, bis ich nicht nur im Angstschweiß, sondern wirklich zähneklappernd erwachte.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Unter dem Titel Ansturm gegen die Grenze las Bodo Primus die 6. und vorletzte Folge aus den Tagebüchern von Franz Kafka. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. In der ARD Audiothek finden Sie unter dem Suchwort Kafkas Kosmos eine große Anzahl an Kafka-Lesungen. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie den Schluss.
NDR Kultur. Play Jazz.
Hymnen an die Nacht, eine Hommage an eine Göttin und eine Reise in Schwarz. Play Jazz heute auf paar ungewöhnlichen Pfaden. Es geht aber auch um die Frage, wie viel Jazz ein Jazzfestival haben sollte, haben muss. Und dann auch zwangsläufig drum, wie wir die Sache mit dem Jazz eigentlich wirksam abgrenzen. Mein Name ist Ralf Dorschel und wir starten ganz tief in der Jazzgeschichte. Bud Powell und seine Stimmungen, seine Moods, A Foggy Day, das war vor genau 70 Jahren.